Liebe Gemeinde, in unserer Predigtreihe über den Titusbrief kommen wir heute zu einem ganz zentralen Abschnitt. Man könnte sagen, das ist das Herzstück des Titusbriefes und wir wollen uns gemeinsam einmal, sofern das möglich ist, die Verse anschauen. Ich lese sie auf jeden Fall laut vor. Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und er zieht uns, damit wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Dies rede und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Also heute Morgen habe ich mit ganzem Ernst zu sprechen. Das sagt hier der Text und keiner darf mich verachten. Das war die Anweisung des Paulus an Timotheus und an die Gemeinde dort. Ja, aber kommen wir zum Text selbst. Der Text beginnt mit einer Konjunktion, mit denn. Wir sehen das, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Denn ist eine kausale Konjunktion. Sie begründet also etwas. Sie begründet, warum wir so leben sollen, wie es hier in diesem Text steht. Und das Wörtlein denn bezieht sich auf das, was in den Versen davor steht. Es knüpft an die Verse 1 bis 10. Wir haben ja letzte Woche von unserem Pastor Gary die Auslegung zu diesen Versen 1 bis 10 gehört. Da geht es ja um das praktische Alltagsleben. Paulus zählt da verschiedene Personengruppen in der Gemeinde auf. Er spricht von den alten Männern, von den jungen Männern, von den alten Frauen, von den jungen Frauen. Er spricht von den Sklaven und dann sagt er, die alle sollen so und so leben. Zählt er gewisse Eigenschaften auf, gottesfürchtig, fromm, besonnen, gerecht und so weiter. Und hier in unserem heutigen Abschnitt wird jetzt die Begründung gegeben, warum wir so leben sollen, wie in den Versen 1 bis 10 aufgeschrieben wurde. Und es sind hier eigentlich drei Begründungen, die man diesem Text entnehmen kann. Und diese drei Begründungen, die wollen wir uns jetzt im Einzelnen anschauen. Die erste Begründung: Gottes Gnade ist uns erschienen. So beginnt ja der Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also der erste Grund, warum wir gottesfürchtig und fromm leben sollen, durchaus so, wie du das eben etwas karikierend dargestellt hast, das war schon ganz richtig. Diese Eigenschaften, die sollen bei uns zu finden sein. Und Paulus nennt die in verschiedenen Katalogen immer wieder diese positiven Eigenschaften. Wir sollen so und so und so, kommen gleich noch drauf, leben, weil wir eben Gottes Gnade erfahren haben. Das ist der erste Grund. Die Gnade Gottes ist erschienen. Gott hat sich uns Menschen gezeigt. Seit dem Sündenfall unserer ersten Eltern, seit Adam und Eva, sind die Menschen aus dem Paradies rausgeschmissen worden. Man muss immer wieder an diese Urgeschichte erinnern. Ohne die Urgeschichte, ohne die ersten drei Kapitel der Heiligen Schrift, kann man das Leben überhaupt nicht verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass man Genesis 1 bis 3 liest und sorgfältig studiert. Damals war eine Rebellion der Menschen gegen Gott. Die Folge war, Gott schloss die Menschen aus dem Paradies aus. Seitdem leben wir alle jenseits von Eden. Dennoch liebt Gott seine Geschöpfe.
Das sagt die ganze Heilige Schrift. Und Gott hat Wege gesucht, seine Geschöpfe wieder zu erreichen. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 heißt es: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte, den Gott aus ganz bestimmten Gründen festgelegt hat, schickte Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diesen Planeten. Jesus ist die fleischgewordene Gnade Gottes. Er kam, um die Menschen zu erlösen. In Christus kommt Gott zu uns. Man muss sich das immer wieder, ja, auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Gott wird Mensch. Wir feiern das ja an Weihnachten, jedes Jahr aufs Neue. Aber oft denken wir gar nicht über dieses Geheimnis nach, weil die Geschenke das alles überlagern. Gott wird Mensch, der Schöpfer des Universums, der die Weiten gemacht hat, von denen kein Mensch weiß, wie groß das Universum ist. Wahnsinnig, unendlich. Dieser Gott kommt in seinem Sohn auf diesen Planeten. Es ist einmalig, es ist das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Das gibt es in keiner Religion, keiner Philosophie, Ideologie. Gott wird Mensch. Er kommt zu uns, er besucht uns. Ein Wunder ohne Gleichen. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Aber Gott offenbart sich nicht nur in Jesus Christus, er offenbart sich auch in seinem Wort. Schon die Offenbarung in Jesus Christus ist etwas unendlich Großes. Viele Menschen können das bis heute nicht fassen und haben das nie gefasst. Ich las einmal ein Zitat von einem Nobelpreisträger, Jacques Monod, ein Franzose, er lebt nicht mehr, aber im 20. Jahrhundert ein sehr prominenter Biologe. Irgendwann in den 60er Jahren erhielt er den Nobelpreis, ich glaube, für Biochemie. Und er sagt da einmal Folgendes, ich lese das mal wörtlich vor. Der Mensch habe seinen Platz wie ein Zigeuner, Zitat, am Rande des Universums, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden und Verbrechen. Zitat Ende. Das heißt, Jacques Monod war der Meinung, es gibt für den Menschen nie eine Rechenschaft, es gibt kein Leben nach dem Tod und es gibt keiner außerhalb der Erde, der sich irgendwie um den Menschen, um die Menschheit kümmert. Er war Atheist. Im Grunde genommen hat er die Wahrheit zu 100% verfehlt. Offensichtlich hat ihm nie jemand von Jesus erzählt, obwohl er der Enkel eines Predigers war. Denn genau das Gegenteil von dem, was Jacques Monod annahm, ist der Fall. Gott interessiert sich für diesen Globus und für dich und für mich. Deswegen schickt er Jesus. Das ist das Evangelium, eine wunderbare Botschaft. Aber wie gesagt, Gott offenbart sich nicht nur in Jesus, sondern er offenbart sich auch zweitens in der Heiligen Schrift. Man könnte die Heilige Schrift, ja, die verschriftlichte Gnade Gottes nennen. Hier spricht der allmächtige Gott zu uns Menschen. In diesen 66 Büchern, heute geht ja die Frankfurter Buchmesse zu Ende, ein ganz großes Ereignis, tausende Neuerscheinungen, die dort von den Verlagen publiziert werden. Die Besucher haben seit, ich glaube, Freitag Zugang zur Messe, Hunderttausende strömen dahin. Ich war früher auch mal dort, das war ein tolles Erlebnis, weil ich Bücher auch sehr liebe. Dort auf der Frankfurter Buchmesse sieht man vor allem eins: Erzeugnisse des menschlichen Geistes. Da schreiben oder da haben Menschen ihre Gedanken aufgeschrieben. Romane, Ausgedachtes, Gedichte, aber auch Dokumentarisches. Hier finden wir Gottes Gedanken. Der Schöpfer spricht. Der allmächtige Gott spricht. Sicher, er hat sich auch Menschen bedient, die das niedergeschrieben haben, sozusagen seine Sekretäre. Aber Gott hat diese Menschen inspiriert. Geheimnisvoll hat er diese Menschen gelenkt durch seinen Heiligen Geist, sodass die Menschen das niedergeschrieben haben, was Gott niedergeschrieben haben wollte. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, Diana muss den Vers jetzt auswendig lernen, in der Dogmatikklasse des Bibelseminars, das ist der grundlegende Vers für die Inspiration. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Ermahnung und zur Ermunterung in der Gerechtigkeit, dass ein jeder Mensch geschickt sei, Gottes Werke zu tun. Gewaltiger Vers. Alle Schrift von Gott eingegeben. Im Lateinischen heißt es inspiriert, den Begriff kennen wir alle. Gottes Geist hat dieses Buch inspiriert. Und wenn wir es aufschlagen, lesen wir die Stimme oder hören wir die Stimme Gottes und lesen die Gedanken Gottes, des Allmächtigen. Ungezählte Male steht da, Ko Amar Yahweh, so spricht der Herr. Alten Testament und im Neuen Testament spricht der Herr durch Jesus seinen Sohn. Und dieses Buch ist deshalb so wichtig, weil es das einzige Buch in der Welt ist, das uns zuverlässig die wichtigsten Fragen unseres Lebens beantworten kann. Ich wiederhole diese Fragen immer wieder aufs Neue. Die wichtigsten Fragen sind, wo komme ich her, wozu bin ich da, wo gehe ich hin, wer vergibt mir meine Schuld? Das sind die vier wichtigsten Fragen des Lebens. Und jeder denkende Mensch denkt irgendwann in seinem Leben darüber nach. Was kommt zum Beispiel nach dem Tod auf mich zu? Ich sprach kürzlich mit einem Mann und der sagte, wir kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen und dann sagte er, als mein Vater kurz vor dem Tod war, da rief er mich zu sich. Dann sagte er zu mir, Junge, ich habe mein Leben lang ohne Gott gelebt und ich kann dir eins sagen, man kann ohne Gott leben. Millionen Menschen tun das ja. Man kann als Atheist oder Agnostiker leben, das ist möglich. Aber Junge, eins sage ich dir, ich stehe jetzt unmittelbar vor dem Tod und ich merke, man kann nicht ohne Gott sterben. Man kann nicht ohne Gott sterben. Und dieser Mann hat recht. Ohne Gott zu sterben bedeutet, verzweifelt zu sein, ohne Hoffnung zu sein, ins Nichts, in die Finsternis zu gehen. Die Bibel gibt uns Antwort auf die Fragen, was nach dem Tod kommt. Wir kommen da im dritten Punkt noch zu und werden uns das genauer anschauen. Also, die Heilige Schrift ist das Wort des lebendigen Gottes. Hier offenbart sich Gott, verschriftlichte Gnade Gottes. Ich las vor ein paar Monaten, Sommer muss es irgendwann gewesen sein, von einem Südkoreaner, von dem es hieß angeblich, er sei einer der momentan intelligentesten Menschen. Sein Name ist Jong-Hoon Kim. Er habe einen sehr hohen Intelligenzquotienten, so wie Albert Einstein oder höher. Und dieser Mann sagte, ich habe mich hingesetzt und habe alle Philosophien, Ideologien und Religionen studiert und habe sie miteinander verglichen. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, es gibt kein Buch, das die zentralen Menschheitsfragen kompetenter beantwortet als die Heilige Schrift. Ich zitiere ihn einmal wörtlich, was er sagt. Ich habe jede Ideologie, sagt er, und Philosophie analysiert. Ich komme zu dem Schluss, dass nur das Christentum eine logisch fundierte Lösung für das Problem des Bösen, des Leidens und der Erlösung bietet. Ich glaube, dass die Bibel das vollkommene, ewige und endgültige Wort Gottes ist. Dass dieser hochintelligente Koreaner, der schon angeblich mit 5 Jahren schon 5 verschiedene Sprachen sprechen konnte, dass dieser hochintelligente Mann zu diesem Ergebnis kommt, wundert mich nicht. Denn die Heilige Schrift, wenn man sie studiert, dann merkt man, sie ist wirklich das Wort Gottes. Da redet wirklich der allmächtige Gott zu uns und teilt uns ewige Gedanken mit. Gedanken, die weit über das irdische Leben hinausgehen. Also Punkt 1, Gottes Gnade ist uns erschienen in Christus und in der Heiligen Schrift. Punkt 2, Gottes Gnade hat uns erlöst. Als Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, hat er nicht einfach Hallo gesagt. Er hatte einen Auftrag. Er wurde gesandt von seinem Vater mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Und diese Aufgabe ist in Vers 14, ich gehe nochmal zurück, dann könnt ihr das im Predigt, das ist zu klein wahrscheinlich, um das lesen zu können. Vers 14 heißt es, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Also Christus ist auf diese Erde mit einem ganz bestimmten Auftrag gekommen. Der Vater im Himmel hat ihn gesandt zu einer ganz bestimmten Zeit. Galater 4,4 erwähnten wir eben schon, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zu einer ganz bestimmten Zeit hat der Vater im Himmel seinen Sohn gesandt zur Erlösung für seine Menschheit. Das ist der Grund für das Kommen Jesu Christi. Und auch da, um das zu verstehen, muss man wieder in die Genesis zurückgehen, in den Anfang der Bibel. Die Erlösung Jesu Christi ist nur verständlich, wenn wir Menschen unerlöst sind, sonst macht das ja keinen Sinn. Und dass wir unerlöst sind, liegt eben daran, dass wir Sünder sind und dass wir jenseits von Eden leben. Unsere ersten Eltern, Adam und Eva, die damals gesündigt haben, sie haben diese Sünde gewissermaßen vererbt auf uns. Manchmal sagen Studenten zu mir, es ist doch eigentlich ungerecht, dass wir unter den Sünden unserer Vorfahren zu leiden haben. Was habe ich mit Adam und Eva zu tun, die irgendwann vor Jahrtausenden gelebt und gesündigt haben? Ja, das ist ein gewisses Problem, ich kann das schon nachvollziehen, aber vielleicht kann man es folgendermaßen erläutern. Stellt euch vor, im 17., 18. Jahrhundert, als es noch Könige gab, Fürsten, Grafen und so weiter, da war ein Mann, der etwas besonders Verdienstvolles geleistet hat. Und sein König hört davon und der König adelt ihn. Dieser Mann heißt jetzt nicht mehr Karl Köpenick, sondern Karl von Köpenick, weil er eben besondere Leistungen vollbracht hat. Alle seine Nachkommen bis heute dürfen sich von nennen, obwohl sie nichts Besonderes geleistet haben. Der Adel geht nicht verloren. So ähnlich ist das mit dem Abdruck des Sündenfalls. Dieser Abdruck des Sündenfalls ersetzt sich durch alle Generationen durch und betrifft auch mich und dich heute. Auch wir leben jenseits von Eden, auch wir stehen auf der Seite des Bösen. Die Bibel kann das sogar noch drastischer formulieren. Sie sagt, dass alle Menschen, und das ist schon sehr hart und manchmal frage ich mich auch, wenn ich so Menschen sehe, die eigentlich ethisch, moralisch sehr hochstehend leben, aber die keine Christen sind, wie man das verstehen kann, dass alle Menschen von Natur aus, von Geburt an, auf der Seite des Bösen stehen. Auf der Seite der Finsternis stehen, so sagt die Bibel. Ist nicht leicht zu verstehen, aber es hängt mit diesem Sündenfall ganz am Anfang zusammen. Auch wenn wir ein moralisch ordentliches Leben führen, wir sind ohne Jesus verloren. Wir stehen auf der Seite des Bösen, der Seite des Teufels. Und erst dann, wenn der Mensch sich bekehrt und zum Glauben an Jesus Christus findet, erst dann, wenn er seine Sünden bekennt und die Vergebung Christi bewusst in Anspruch nimmt, erst dann verlässt dieser Mensch den Bereich der Finsternis und wechselt hinüber in den Bereich des Lichts. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Manche Pastoren sagen, ja, wir sind doch alle Brüder und Schwestern, wir sind doch alle Kinder Gottes. Nein, das stimmt nicht. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Aber ein Kind Gottes bist du nur dann, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du die Wiedergeburt erlebt hast, die Neugeburt durch Wasser und Geist. Nur der ist ein Kind Gottes. Das muss man scharf unterscheiden, sonst wägt man sich da in einer falschen Sicherheit. Jesus ist gekommen, um uns aus der Finsternis rauszuziehen und ins Licht zu versetzen. Ich zitiere Kolosser 1, Vers 13, da heißt es, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Alle wirklichen Christen sind somit nicht mehr auf der Seite des Bösen, nicht mehr auf der Seite des Teufels, sondern auf der Seite des dreieinigen Gottes. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das der Geist dann vollzieht, wenn wir uns bekehren und an Christus gläubig werden. Und jetzt, wo wir im Reich des Lichtes leben, sollen wir auch Werke des Lichtes vollbringen. Und dazu fordert uns der Predigttext auch ganz konkret auf. Es heißt in Vers 14, wir sollen eifrig werden zu guten Werken. Das heißt ganz konkret, nicht mehr stehlen, sondern fleißig arbeiten. Nicht mehr lügen, sondern die Wahrheit sagen. Nicht mehr unzuverlässig sein, sondern zuverlässig sein. Nicht mehr heucheln, sondern authentisch und echt sein. Und so weiter und so fort. Alles positiv. Natürlich, damit verdienen wir uns nicht den Himmel. Das wäre ein Missverständnis. Und da hatte Alex recht. Wenn wir diese guten Werke tun, verdienen wir uns nicht den Himmel, sondern wir tun diese guten Werke, weil wir den Himmel schon haben, weil wir errettet sind aus Dankbarkeit für das, was Christus für uns getan hat. Das muss man immer wieder sagen. Ich weiß, die Ungläubigen verstehen das nicht. Da kannst du denen noch so oft erklären. Sie meinen immer wieder, gerade im Katholischen ist das ja tief verwurzelt, sie meinen, wenn du was Gutes tust, ach, der sammelt jetzt Punkte im Himmel. Das höre ich auch immer wieder auf der Straße, wenn man irgendwas, was weiß ich, einer Oma über den Weg hilft. Ach, du sammelst dir Punkte für den Himmel. Nein, das ist Quatsch. Ich sammle keine Punkte für den Himmel. Ich müsste unendlich Punkte für den Himmel sammeln, um das zu erreichen. Es würde gar nicht klappen. Ich bin ein Sünder. Ich komme aus Gnaden in den Himmel. Durch Jesus Christus, durch sein Verdienst. Nicht durch meine Werke, aber weil ich weiß, dass Christus mich errettet hat, deshalb tue ich aus Dankbarkeit das Gute, die guten Werke. Ja, und wo ist das hier? Vers 12 sagt, und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Was sind weltliche Begierden? Typische weltliche Begierden sind mehr Geld, mehr Urlaub, mehr Ehre, mehr Essen, mehr Markenklamotten, größere Häuser, mehr Sex, dickere Autos. Das alles sind typische weltliche Begierden, die wir überall sehen, müssen nur die Augen aufmachen. Müssen gar nicht ins Fernsehen oder Internet gucken, sehen wir schon bei uns selber. Schon wir haben die Veranlagung, an dieser Stelle schwach zu werden. Die Bibel dagegen sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das, was euch nötig ist, alles zufallen. Ganz anderes Programm. Nicht mehr, mehr, mehr von den materiellen Dingen, sondern mehr von den ideellen Dingen, den ewigen Dingen, Gerechtigkeit, Frieden, Liebe, Demut und so weiter. Darum geht es im christlichen Glauben. Wir sollen gerecht, bescheiden und fromm in dieser gottlosen Welt leben und das eigentliche Ziel unseres Daseins im Auge behalten. Und da kommen wir im dritten Punkt zu. Gottes Gnade schenkt uns Hoffnung. Für Christen besteht das Lebensziel darin, die Herrlichkeit des Himmels zu erreichen. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. So heißt es zumindest im Vers 13 des Predigttextes. Und wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Ein Dichter, ein Liederdichter, hat mal formuliert: Wir sind nur Gast auf Erden und reisen ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Wir sind nur Gast auf Erden und reisen ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Wenn wir ehrlich sind, ist uns diese Art zu leben zumindest teilweise verloren gegangen. Wir fühlen uns nicht unbedingt als Gäste. Wir haben uns hier gut zurechtgelebt auf Erden. Wir haben unsere Häuschen gebaut. Wir haben schöne Wohnungen. Wir haben zwei Autos in der Garage stehen. Wir machen 2-3 Mal im Jahr Urlaub. Gast auf Erden? Nein, nein. Wir haben uns hier festgesetzt. Wir wollen möglichst lange hier bleiben. An den Himmel denken wir kaum, wenn wir ehrlich sind. Eine Himmelssehnsucht füllt nicht unser Herz, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen möglichst lange leben, tun alles, um unsere Gesundheit zu erhalten. An dieser Stelle unterscheiden wir uns kaum von den Ungläubigen. Doch die Wahrheit ist unangenehm. Wir alle, die wir heute Morgen hier sitzen und stehen, wir alle sind Todgeweihte. Wir alle sind Todgeweihte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Krankheiten und Beschwerden kommen und wir am Rande des Grabes stehen. Jeden von uns wird dieses Schicksal treffen, ausnahmslos. Und egal, wie viel Sport du treibst und wie gesund du dich ernährst, der Tag wird kommen, wo dein Leben zu Ende geht. Unser Sein ist ein Sein zum Tode, so sagte der große deutsche Philosoph Martin Heidegger. Kein Christ, aber das hatte er begriffen. Unser Sein ist ein Sein zum Tode. Und Mose, der Mann Gottes, der das natürlich auch wusste, der hat deswegen etwas ganz Kluges gesagt. Er sagte: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ein kluger Mensch ignoriert seine Vergänglichkeit nicht, sondern er setzt sich mit ihr auseinander. Gestern Abend hatte ich ein Telefongespräch mit einer Frau, Anfang 60. Sie erzählte von ihren Eltern. Vater 88, geht am Rollator. Mutter 83, schwer herzkrank, nach einer OP liegt sie jetzt auf der Geriatrie. Dann sagt die Frau zu mir, nicht aus unserer Gemeinde, jetzt laufen die Drähtchen, hat nichts mit unserer Gemeinde zu tun, weit weg entfernt. Dann sagt die Frau zu mir: Aber stell dir vor, meine Mutter, die ist dem Tode geweiht, aber sie blendet das völlig aus. Sie spricht davon, wieder nach Hause zu kommen und wieder zu leben wie früher. Und mein Vater, der träumt ebenfalls davon, der ist eigentlich noch klar. Und er träumt ebenfalls davon, dass seine Frau wieder nach Hause kommt und dass sie wieder leben wie früher. Aber es ist völlig irreal. Meine Mutter wird bald sterben. Da ist kaum noch eine Überlebenschance. Und mein Vater steht auch am Rande des Grabes, 88 Jahre. Mir wurde noch mal deutlich, wie sehr der Mensch den Tod verdrängt, wie er am Leben hängt. Meine Frau sagt dann immer zu mir: Du wirst mal genauso, wenn du so krank bist. Das
kann gut sein. Ich weiß es nicht, wie ich werde. Ich beobachte das heute eben nur an denen, die älter sind und in dieser Situation sich befinden. Es kann sein, dass wir alle so werden. Wir verdrängen irgendwo den Tod. Tod ist ein Feind, ist kein Freund, nicht wahr? Ist ein Feind, gehört nicht zur Schöpfung. Er kam als Folge des Sündenfalls in die Schöpfung hinein. Das dürfen wir nie vergessen. Wird ja auch in der Biologie völlig anders interpretiert, nicht wahr? Tod ist ein Prinzip, mit dem man sich höher entwickeln kann. Survival of the fittest. Die Besten, die Stärksten überleben. Das brauchen wir. Evolutionsprinzip, Quatsch. Alles Quatsch. Vergesst das, was die Biologielehrer euch sagen. Der Tod ist die Folge der Sünde. Wir sind getrennt von Gott. Und deswegen müssen wir sterben. Der Tod ist ein Feind. Aber jetzt kommt die tolle Botschaft. Ich kann euch so ja nicht nach Hause schicken. Jetzt kommt die tolle Botschaft. Wir haben ja Hoffnung, nicht wahr? Und es geht ja um die Hoffnung. Gottes Gnade schenkt uns Hoffnung. Es ist eigentlich eine doppelte Hoffnung, eine zweifache Hoffnung. Die erste Hoffnung, die ein Christ hat, ist die, wenn er hier auf Erden die Augen schließt, dann öffnet er sie im Himmel. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, jeder, ausnahmslos. Wir sind nicht mausetot, wenn wir sterben. Es geht weiter. Wir werden vor Gott stehen. Und diejenigen, die hier auf Erden ein Eigentum des lebendigen Gottes waren, die werden, wenn sie hier die Augen schließen, sie im Paradies öffnen und bei Jesus sein. Der Apostel Paulus formulierte es so: Ich habe Lust, aus dem Leben zu scheiden und bei Christus zu sein. Philipper 1, 21. Und der Herr Jesus sagte zu dem Verbrecher am Kreuz: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die erste wunderbare Hoffnung, die Christen haben dürfen. Es geht weiter. Wir werden bei Christus sein. Die zweite Hoffnung, die gehört dazu, ist: Christus wird eines Tages sichtbar wiederkommen und eine neue Welt schaffen. Ich war vor 2000 Jahren, als Christus das erste Mal kam. Er kam als Baby in einem völlig unbedeutenden Land, einem völlig unbedeutenden Dorf, Bethlehem, am Rand des Römischen Reiches. Kaum jemand nahm Notiz davon, dass der Sohn Gottes da geboren wurde. Wenn Jesus das zweite Mal kommt, kommt er nicht als Baby, wird er als König kommen. Und alle werden ihn sehen. Und jedes Knie, so sagt Philipper 2, jedes Knie wird sich beugen und bekennen, dieser Christus ist der Herr. Nicht Trump, nicht Putin, nicht Xi und wie sie alle heißen. Christus ist der Herr. Und vor ihm werden sie ihre Knie beugen. Und Christus wird dann sein Reich aufrichten. Und liebe Gemeinde, erst dann werden wir das bekommen, was wir hier auf Erden nie erhalten haben. Nämlich ein Leben in beständigem Frieden, in beständiger Gerechtigkeit, in beständiger Harmonie. Das gibt es auf Erden nicht. In dieser Zeit jenseits von Eden wechseln sich Krieg und Frieden ständig ab. Wir leben in einer gefallenen, in einer bösen Welt. Und deswegen bleibt das Böse, bis Christus wiederkommt. Und alle Versuche der Menschen, einen dauerhaften Frieden zu schaffen, scheitern. Und wenn in Zukunft irgendwelche Leute kommen, die euch das versprechen, tausendjähriges Friedensreich wollte vor 90 Jahren in Deutschland schon mal ein anderer gründen. Alle, die euch das versprechen, glaubt es ihnen nicht. Es sind Verführer und Irrlehrer. Friede wird es kommen, wenn der Friedefürst kommt. Und dessen Name ist Jesus Christus. Und liebe Gemeinde, wenn er kommt, dann wird er unsere Träume, unsere äußersten Träume erfüllen. Und wir werden bei ihm sein, in seinem Friedensreich. Was heißt das für uns heute? Was nehmen wir mit?
Wir nehmen mit, dass wir, die wir Christen sind, die Prinzipien dieses Friedensreichs, dies erst in Zukunft vollem Umfang geben wird, heute schon in unseren Lebenskreisen verwirklichen sollen. Das heißt, wir sollen dort, wo wir leben, die Prinzipien von Gottes Reich verwirklichen. Wir sollen heute schon in Frieden leben, in Vergebungsbereitschaft, in Demut, in Bescheidenheit, in Keuschheit und nicht in sexueller Unreinheit. Wir sollen heute schon die Wahrheit sagen und nicht lügen. Wenn wir das tun, dann nehmen wir das Reich Gottes ein Stück weit vorweg und implementieren es in unseren Familien, in unseren Gemeinden, ein Stück weit auch am Arbeitsplatz. Denn die Ungläubigen werden sehr wohl merken, der macht bei Glücksspielen nicht mit. Warum macht er bei Glücksspielen nicht mit? Ich frage ihn mal. Aha. Der macht nicht mit, wenn unreine Witze erzählt wird. Warum macht er nicht mit? Der macht nicht mit, wenn gelästert wird. Warum macht er nicht mit? Und dann erzählen wir das und sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den lebendigen Gott. Und deswegen unterscheidet sich mein Leben an manchen Stellen von deinem Leben. Ich bemühe mich, die Grundsätze von Gottes Reich hier und heute zu verwirklichen. Ja, das sagt so die Zusammenfassung dieses wunderbaren Textes von der heilsamen Gnade Gottes, das wir mitnehmen dürfen in die neue Woche hinein. Lest ruhig diese 6 Verse nochmal durch oder 5 Verse nochmal durch. Da steckt so unendlich viel drin. Das ist der Kern des Evangeliums, den der Apostel hier in 5 Verse hineinpackt. Von dem Garten Eden, vom Sündenfall bis in die neue Welt spannt er hier seine Gedanken. Ist fantastisch. Ich lese diesen Abschnitt immer sehr gerne und habe mich gefreut, dass ich darüber predigen durfte. Das ergab sich gerade einmal so. Also, wir nehmen mit in die neue Woche. Wir leben nach Gottes Maßstäben. Wir verwirklichen die Prinzipien von Gottes Reich aus Dankbarkeit dafür, dass Christus uns erlöst hat. Dass seine heilsame Gnade uns erreicht hat im Hier und Heute und er unser Leben verwandelt hat. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte uns im Gebet leiten. Allmächtiger Gott, wir können dir nur von Herzen danken, dass du uns deine Gnade hast zuteilwerden lassen in Jesus Christus, deinem Sohn. Vergebung unserer Schuld, Hoffnung auf das ewige Leben, Sinn im Leben. Wir wissen, wozu wir da sind. Herr, all das sind Geschenke, gnädige Geschenke von dir. Und du hast uns nicht nur Jesus gegeben, sondern hast uns auch die Heilige Schrift gegeben, die uns von all dem berichtet. Denn wir wüssten nichts von Jesus und von seiner Gnade, wenn wir nicht die Heilige Schrift hätten. Und danke, Herr, dass du uns die Heilige Schrift erhalten hast. In den letzten 2000 Jahren. Es gab manche Tyrannen, manche Diktatoren, die die Heilige Schrift eliminieren wollten. Es ist ihnen nicht gelungen. Die Diktatoren sind verschwunden, aber die Heilige Schrift ist da. Und das Wort Gottes wird gelesen weltweit wie kein anderes Buch. Danke, Herr, für dein Wort und danke, dass wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst über dieses dein Wort nachdenken dürfen und dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns auf je individuelle Weise. Und Herr, es sind eine Reihe von Personen, die wären gerne heute in unserer Mitte, aber sie können es nicht sein, weil sie schwer krank sind. Manche vielleicht sogar vor den Toren der Ewigkeit stehen. Wir befehlen sie dir und deiner Gnade an. Du kennst sie, du weißt, an wen ich jetzt denke. Herr, wir dürfen in unseren stillen Gebeten
an den einen und anderen denken. Wir bitten dich für diese Geschwister, sei ihnen nahe mit deiner Hilfe. Lindere ihre Schmerzen, stärke sie im Glauben, bewahre sie vor Zweifeln und Anfechtungen, denn der Teufel kommt gerade in den letzten Tagen, in den letzten Monaten des Lebens massiv auf Christen zu und versucht, sie zu verunsichern. Herr, sei bei deinem Volk, auch bei denen, die verfolgt werden, die in Gefängnissen und Arbeitslagern schmachten, die gefoltert werden, nur weil sie an Jesus glauben. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, sei den verfolgten Brüdern und Schwestern nahe. Stärke sie. Lass sie dich nicht verleugnen, sondern gib ihnen die Kraft, sich zu dir zu bekennen. Und wenn es sein darf, gib ihnen Freiheit. Lass sie aus den Händen ihrer Vergewaltiger, ihrer Folterer entkommen und ein Leben in Freiheit leben dürfen. Und lieber Herr, wir bitten auch für die Krisenregionen dieser Erde. Wir nennen dir die Ukraine und erflehen einen Waffenstillstand und Frieden für dieses geschundene Land. Erbarme dich über die Menschen, erbarme dich über die Christen dort, über die Politiker auf dieser und jener Seite und lass sie bereit sein, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Wir danken dir, dass momentan in Israel die Waffen schweigen, aber wir ahnen, dass das nur ein Schweigen für kurze Zeit ist. Deshalb bitten wir, Herr, lass diesen Prozess des Waffenstillstandes in einen Friedensprozess münden und gib, dass dort die Menschen wieder menschenwürdig leben können und dass die Terroristen eliminiert und entwaffnet werden. Wir bitten auch für den Sudan, wo eine noch größere Katastrophe stattfindet, die wir aber in Europa kaum beachten. Herr, erbarme dich dort über die Menschen und lass auch dort die Waffen schweigen. Und zugleich danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir in unserem Land in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben. Dass wir Jobs haben, Wohnungen haben, das tägliche Brot haben, Kleidung haben. Und dass wir unsere Gemeinde haben, wo wir dein Wort hören, wo wir dich loben und dich anbeten. Dir, allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebührt Lob, Preis und Ehre. Amen. Bleiben wir stehen? Bleiben wir stehen und singen gemeinsam das Lied.
Als nächstes wollen wir ein Lied singen mit euch zusammen, als Antwort auf die Predigt. Und das ist eigentlich ein bekanntes Lied, aber umso mehr möchte ich uns herausfinden,